Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Arun Taka und ich gehe in die 7. Klasse der Stadtteilschule Stelling. Im Rahmen des Girls and Boys Day war ich gestern zu Besuch in der Audio- und Podcast-Abteilung. Ich hatte die Möglichkeit, einmal hinter die Kulissen beim Bäcker am Morgen-Podcast zu blicken und es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich grüße meine Eltern und die liebe Annika, die selbst beim Abendblatt arbeitet und das hier ermöglicht hat.
Und noch einen guten Morgen von mir. Ich bin Mathis Gunst und gehe in die 6. Klasse des Gymnasiums Roterbaum. Auch ich schicke liebe Grüße an meine Eltern, meine Freunde und an die Leiter meiner Podcast-AG. Wir wünschen Ihnen einen tollen Start ins Wochenende. Genießen Sie das tolle Wetter. Heute ist Freitag, der 26. April und nun erstmal viel Spaß bei Episode 143.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Das Abendblatt war natürlich auch Ankerpunkt für den Girls and Boys Day. Und ich kann vermelden, hat nicht nur den Kindern Spaß gemacht. Auch unserem Audioteam hat der Tag sehr gefallen. Ich sag mal, bis zum nächsten Jahr. Mein Name ist Marcel Becker und diese Themen sind sozusagen die Rutsche ins Wochenende. Juristischer Ärger, eine Durchsuchung von ein paar Räumen. Nee, geht nicht um eine Rockervereinigung oder um René Benko, sondern um den ehemaligen HSV-Vorstand Thomas Wüstefeld. Die Hintergründe und natürlich die entsprechenden Vorwürfe, fein säuberlich aufgereiht, gleich. Und klar, wir werfen vor dem Spieltag an diesem Wochenende nochmal einen sehr tiefen Blick in den Verein selbst. Wie sieht sportlich beim HSV aus? Glaubt noch jemand an das Erreichen der Relegation? Diese Gretchenfrage stelle ich natürlich auch gleich unserem Sportreporter Maximilian Bronner. Aber den Anfang, es kann nicht anders sein. Den Anfang macht natürlich der Fürst. Der war gestern mit seiner Familie hier in Hamburg. Bitte, welcher Fürst? Fürst Albert von Monaco. Und warum war er hier? Er wollte sich eine Spielzeugeisenbahn ansehen. Wir starten jetzt. Ich weiß, sagt zum Miniaturwunderland niemals nur Spielzeugeisenbahn, denn das ist ja deutlich mehr. Mittlerweile neben Schloss Neuschwanstein nach Besucherzahlen beurteilt die Touristenattraktion in Deutschland. Unglaublich. Und jetzt der nächste Coup. Für die Eröffnung des neuen Themenbereichs Monaco kam gestern wer nach Hamburg? Eben, Fürst Albert. Gestern ging dieses Event über die Bühne und unser Lokalreporter Alexander Berthold war für uns dabei. Alex, hat denn alles so geklappt, wie es sich die Gründer des Miniaturwunderlands Gerrit und Frederik Braun vorgestellt haben?
Nun, so ganz reibungslos verlief der Besuch der fürstlichen Familie Miniaturwunderland nicht. Das lag gar nicht so sehr an den Gastgebern Frederik und Gerrit Braun, die wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht haben. Und es lag auch nicht an Fürst Albert Chalène oder den Zwillingen Jacques und Gabriella. Es lag schlicht und ergreifend an der Technik. Es trat ein, ja, man kann sagen, ein Vorführeffekt ein. Im Vorfeld wurde das Formel-1-Rennen mehrfach getestet und es lief auch alles gut. Und dann gab es am Vortag aber noch ein Software-Update, das quasi dafür sorgen sollte, dass alles reibungslos funktioniert. Ein Satz mit X, das war wohl nix. Statt eines stabilen, spektakulären Rennens gab es erstmal Stillstand. Die kleinen Rennwagen wollten sich einfach nicht bewegen und ja, da haben die Braunbrüder kurz ein bisschen erhöhten Puls bekommen, das hat man schon gemerkt und die Techniker im Hintergrund haben dann an dem Thema gearbeitet und die Fürstenfamilie hat es tatsächlich relativ cool genommen. Also es gab jetzt keinen Moment, wo sie den Braunbrüdern irgendwie signalisiert haben, dass es peinlich sei oder so. Im Gegenteil, ich habe mit Frederik und Gerrit Braun danach auch gesprochen und Gerrit Braun sagte mir dann, als er das Grinsen beim Fürsten gesehen hat, konnte er ein bisschen ruhiger durchatmen und relativ zügig ging es dann auch los. Und ja, jeder der fürstlichen Gäste durfte sich einen Rennwagen aussuchen und dann sind diese Rennwagen gegeneinander angetreten und die strahlende Siegerin, die gar nicht so sehr gestrahlt hat, ehrlicherweise, war Chalène. Sie hat das Rennen gewonnen vor ihrer Tochter Gabriella und wie sollte es anders sein? Es gab kleine Miniaturpokale als Erinnerung an diesen besonderen Moment und ja, man muss sagen, vor allem die Kinder hatten Riesenspaß, vor allem die kleine Gabriella hat mit Sprüchen und Kommentaren zum Rennen immer wieder für Lacher gesorgt und das war wirklich niedlich mit zu betrachten und am Ende funktionierte dann doch alles, die Siegerehrung funktionierte und dann waren auch die Braunbrüder definitiv sehr erleichtert und auch die haben im Nachgang gescherzt. Von 10 Rennen funktionieren 9 reibungslos. Das eine war jetzt halt das beim fürstlichen Besuch, das eben nicht funktioniert hat. Aber am Ende war ja so ein bisschen die Quintessenz, Ende gut, alles gut.
Würdest du sagen, Alex, das war dann auch für Albert und seine Familie mal was anderes als die sonst üblichen öffentlichen Verpflichtungen?
Ich glaube, den meisten Spaß an der Dienstreise hatten die Kinder Gabriella und Jacques. Also die beiden konnten sich wirklich nicht satt sehen an den Details ihrer, ja, ihrer Heimat. Und die Braunbrüder haben mir erzählt, dass bei der exklusiven Führung am Nachmittag die Kinder auch ja Orte ihres Alltags einfach wiedererkannt haben und irgendwie gesagt haben, ja, da wohnt der, da wohnt die und da wohnt meine Mitschülerin. Und das war wohl ganz niedlich. Und ja, die Kinder sind auch diejenigen gewesen, die beim Autorennen für die meiste Action gesorgt haben. Vor allen Dingen die kleine Gabriella hat mit Sprüchen und mit Kommentaren immer wieder für Lacher gesorgt bei den Medienvertretern, die anwesend sein durften. Und ja, die hatte sichtlich Spaß. Der kleine Jacques war so ein bisschen introvertierter, aber hat natürlich auch gebannt verfolgt, was auf der Rennstrecke passiert. Und was die Eltern angeht, Fürst Albert war durchaus auch interessiert an dem, was da vor sich geht. Er hat immer wieder den Dialog mit den Brüdern Braun auch gesucht und wirkte da deutlich nahbarer als beispielsweise Charlène, die jetzt nicht vor Euphorie komplett durchgedreht ist. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie nicht so traurig war, als es dann irgendwann wieder mit der Polizeieskorte Richtung Flughafen ging und dann wieder ab in die sonnige Heimat nach Monaco. Aber insgesamt muss man sagen, dass sich ja die gesamte Familie sehr professionell verhalten hat und sie haben auf jeden Fall Bilder produziert, die um die Welt gehen werden.
In diesen berühmt-berüchtigten Yellow Press Blättern ist ja oft die Rede davon, dass die Stimmung zwischen Albert und seiner Frau, ich sag mal, eher Moll ist, auch deutlich sichtbar bei ihren gemeinsamen Auftritten. Wie wirkten die beiden gestern auf dich, Alex?
Ja, die Kolleginnen und Kollegen hier in der Redaktion haben mich ja schon als die neuen Adelsexperten des Abendblatts sozusagen verspottet. Frechheit im Übrigen. Ganz so weit ist es mit meinen Adelskenntnissen nicht, aber ich habe mich im Vorlauf dieses Events natürlich mit dem Thema beschäftigt. Und ja, es gab und gibt die Gerüchte, dass es nicht immer alles eitel Sonnenschein im Fürstentum Monaco bei Fürst Albert und seiner Charlène sein soll. Ich maße mir nicht an, das zu bewerten, ehrlicherweise, wenn ich sie jetzt beobachtet habe bei dieser Veranstaltung im Miniaturwunderland. Es ist einem nicht die Romantik ins Gesicht gesprungen, so ehrlich muss man sein, aber man muss halt auch gucken, ob man das zwingend erwarten kann. Es waren sehr viele Kameras da, es waren Journalisten da, es waren Fotografen da. Ich hatte das Gefühl, dass sie in erster Linie einen sehr professionellen Eindruck hinterlassen wollten und das ist ihnen definitiv gelungen. Man hatte nicht das Gefühl, dass sie den Braunbrüdern irgendwie ja das Gefühl geben wollten, dass das irgendwie so ein doofer Allerweltstermin ist, sondern das war wirklich, man muss es sagen, sehr professionell und was den Umgang von Fürst Albert mit Charlène betrifft, sie haben jetzt nicht wirklich viel miteinander kommuniziert, sondern sie waren eher darauf bedacht, den Kindern eine coole Zeit zu bereiten und haben sich eher mit den Kindern beschäftigt als mit sich selbst. Und ich glaube, das war auch ehrlicherweise das, was man erwarten konnte. Und ich glaube aber trotzdem, dass es sicherlich nicht aufhören wird mit den Gerüchten. Und ja, man kann denen natürlich nur das Beste wünschen, vor allen Dingen für die Kinder, ehrlicherweise. Aber ob es kriselt, wie es kriselt, das vermag ich abschließend nicht zu bewerten.
Fürst Albert und seine Familie sind wieder weg, aber trotzdem bleibt Monaco in unserer Stadt, also zumindest im Miniaturwunderland. Danke an Alexander Berthold. Es könnte ein tiefer Fall werden. Könnte. Ich bleibe im Konjunktiv, da es sich um eine juristische Auseinandersetzung dreht. Thomas Wüstefeld. Die meisten Hörer werden jetzt sagen, Thomas Wehr. Aber ich bin mir sicher, Sie werden gleich sehr hellhörig, wenn Sie die Story hören, die uns Abendblatt-Chefautor Christoph Rybacek präsentiert. Und das nur nebenbei, HSV-Fans kennen den Namen Thomas Wüstefeld natürlich ganz genau. Christoph, gib uns mal einen Überblick. Was ist da los?
Ja, es geht darum, dass der ehemalige Aufsichtsrat, HSV-Vorstand und sogar Anteilseigner Thomas Wüstefeld wegen seiner geschäftlichen Praktiken ins Visier der Staatsanwaltschaft geraten ist. Es laufen zwei Ermittlungsverfahren gegen ihn und die Staatsanwaltschaft hat jetzt am vergangenen Mittwoch eine Durchsuchung bei ihm gemacht, in seinen Geschäftsräumen, in weiteren Räumen. Und der Verdacht steht im Raum, dass es geht um Untreue und um Betrugsvorwürfe, die auch ehemalige Geschäftspartner gegen ihn erhoben haben. Und das kommt für ihn natürlich zur Unzeit.
Christoph, zur Unzeit möchtest du damit was einschränken oder erklären? Weil dieser Begriff in dem Zusammenhang, es ist ja eigentlich völlig klar, dass eine Durchsuchung eigentlich immer zur Unzeit kommt.
Ja, das ist richtig. Aber bei Wüstefeld ist es so, dass er auf vielen Feldern juristisch schwer unter Druck steht. Er ist konfrontiert mit einer Reihe von Klagen, eigentlich nur im zivilrechtlichen Bereich. Aber da jetzt auch strafrechtlich gegen ihn ermittelt wird, wegen genau dieser Dinge, die zivilrechtlich eine Rolle spielen, ist das für ihn doppelt schlecht.
Ja, und man müssen doch auch einfach mal festhalten, wenn die Polizei, also die Staatsanwaltschaft sagt, wir durchsuchen, dann liegt ja schon was vor. Das heißt nicht, dass du schuldig bist, aber das ist ja schon ein großer Schritt.
Das ist richtig. Es gibt dann Anhaltspunkte. Ob das dann reicht, um überhaupt jemanden anzuklagen, das muss man noch sehen. Nur bei Wüstefeld ist es so, dass sich das schon über mehr als 2 Jahre hinzieht. Die Ermittlungen wurden eingestellt, wurden wieder aufgenommen, weil eben dann doch die Staatsanwaltschaft da einen Verdacht hatte. Und diese sehr, sehr, sehr schillernde Figur Thomas Wüstefeld ist dadurch ein bisschen mehr ins Zwielicht gerückt.
Was ist denn seine Meinung dazu? Der hat sich ja auch in der Öffentlichkeit ab und zu mal geäußert. Wie ist sein aktueller Standpunkt?
Richtig, es ist so, dass er die Vorwürfe stets bestritten hat und auch sehr gute Argumente dafür angeführt hat, dass er nicht dessen schuldig ist, was ihm vorgeworfen wird. Allerdings gibt es ja da wie immer 2 Meinungen und 2 Einschätzungen dazu. Wir können allerdings festhalten, dass Wüstefeld durch sein Engagement als Unternehmer ja überhaupt erst zum HSV gekommen ist. Während der Corona-Pandemie war er einer derjenigen, die mit mobilen PCR-Testgeräten gehandelt haben, die mit Schnelltests gehandelt haben. Gut, das Testgerät, das er vorgestellt hat und behauptet hatte, das hätte er entwickelt, das hat er nicht entwickelt, sondern aus Australien eingekauft. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber dadurch ist er sozusagen auch für den HSV zu einem Player geworden, dann zu einem Anteilseigner, Aufsichtsrat und schließlich Vorstand. Und man darf nicht vergessen, welche Rolle er beim HSV gespielt hat. Er hat also gleichzeitig auf der Geschäftsstelle aufgeräumt und wollte den Verein voranbringen. Andererseits gab es aus dem Verein interne Beschwerden über Thomas Wüstefeld und sein Vorgehen, dass man so mit Profifußball überhaupt nichts zu tun habe.
Wenn ich das nur einmal noch mal vorsichtig nachfrage, der HSV an sich als Verein kann nichts dafür, dass sie möglicherweise jemand bei sich im Haus hat, in verantwortungsvollen Position, der möglicherweise vor Gericht ein Problem hat. Oder hätte man das schon viel früher erkennen müssen, schon zu Zeiten des HSV?
Ja, hätte, Fahrradkette. Der HSV hätte es natürlich nicht wissen können, aber im HSV gab es zum Beispiel in Person von Marcel Janssen, gab es Freunde von Thomas Wüstefeld, die ihm natürlich den Weg geebnet haben. Und es kommt eine Geschichte hinzu, die man nicht vergessen darf. Das ist die, dass es im HSV nur einen Vorstand gab, der richtig operativ tätig war. Das war Jonas Bold, der Sportvorstand. Der Finanzvorstand wollte schon gehen. Wüstefeld hat dann dessen Job übernommen und hatte praktisch carte blanche. Es gab keinen Vorstandsvorsitzenden. Das wäre Wüstefeld wahnsinnig gerne geworden. Er wäre gerne der neue HSV-Chef geworden. Und wer weiß, wie dann die Geschichte jetzt mit ihm ausgegangen wäre.
Nur damit ich das richtig verstehe, könnte es nachträglich noch Probleme für den HSV aus dieser Geschichte geben?
Nein, das glaube ich nicht. Denn eigentlich hat der HSV die Ära Wüstefeld hinter sich gelassen. Es ist sogar umgekehrt. Eigentlich für die Ermittler ganz positiv, denn Wüstefeld ist ja beim HSV von allen Ämtern zurückgetreten, weil es Zweifel an seinen Geschäftspraktiken gab, weil es Zweifel an seinem Professoren- und Doktortitel gab. Und diese Zweifel konnte er bislang nicht ausräumen. Also auch auf mehrmaliges Nachfragen konnte er nicht Beweise vorlegen, dass er tatsächlich einen Doktorgrad oder Professorentitel hat.
Ärger ohne Ende für den Hamburger Unternehmer Thomas Wüstefeld. Die wichtigsten Infos für uns zusammengefasst hat Christoph Ribacek. So, jetzt hatten wir den HSV so indirekt am Wickel. Christoph hat es ja gesagt, die Ära Wüstefeld ist für den HSV abgeschlossen. Aber, Achtung, schlechter Wortwitz, etwas anderes ist ja für den Verein auch abgeschlossen, nämlich der Aufstieg in Liga 1. Sehr platt, ich weiß, passt aber. Und ich treibe das jetzt noch auf die Spitze. Maximilian Bronner aus unserer Sportredaktion ist zugeschaltet. Vor dem nächsten Spieltag formuliere ich das jetzt mal ganz hart, damit du vielleicht auch auf Betriebstemperatur kommst, Maximilian. Sportlich kannst du doch eigentlich nur noch abschließen und den Schlüssel wegwerfen, oder?
Ja, das ist natürlich jetzt etwas boulevardesk, kann man sagen. Mhm. Aber angesichts der sportlichen Situation, 6 Punkte Rückstand, dazu ein deutlich schlechteres Torverhältnis auf Platz 3, der ja auch in Anführungszeichen nur der Relegationsplatz wäre. Also damit ist ja noch lange nicht gesagt, dass man am Ende auch in die Bundesliga aufsteigen würde. Ist schon ein sehr bitteres Bild gerade, 4 Spieltage vor Schluss. Und auch wenn sich Trainer und Spieler und Verantwortliche noch an diese Resthoffnung klammern, wissen, glaube ich, alle im Volkspark, dass das in dieser Saison zumindest nichts mehr wird mit dem Aufstieg. Und ja, so kann man es vielleicht formulieren, wenn du
ja.
so
Ja, ja, bist. Ich wollte dich auch nur ein bisschen anpieksen und auch, dass alle HSV-Fans schon mal ein bisschen Puls haben, wenn wir beide uns hier unterhalten. Natürlich ist das übertrieben gewesen von mir. Aber was ich so ein bisschen frustrierend finde, ist jetzt, ja, jetzt kannst du natürlich auch aufzählen, wie viele Jahre der HSV schon in der zweiten Liga ist, mag alles sein. Aber hinzu kommt ja auch noch, in diesem Jahr hättest du theoretisch 2 andere klassische Erstligavereine wie Schalke und Hertha, die haben ja auch so gelost,
Ich meine, bei Schalke ist noch nicht mal sicher, ob die in der zweiten Liga bleiben. Das ist ja alles eine Katastrophe. Da hätte man doch denken müssen, jetzt müsste der HSV das schaffen. Aber nein, da kommen so andere, hungrigere Mannschaften, stelle ich mal so einen Raum, hungrigere Mannschaften. Und scheinbar schaffen die den Aufstieg. Und der HSV, der alle Möglichkeiten hätte, kriegt das nicht auf die Kette. Woran liegt denn das?
Ja, das fragen sich viele im Volkspark. Fakt ist auf jeden Fall, dass der HSV fast in jeder dieser bisherigen 6 Zweitliga-Jahre immer die finanziell besten Möglichkeiten hatte und auch immer den Kader hatte, also die Spieler zur Verfügung, um auch den Aufstieg zu schaffen. Und sie haben ja auch tatsächlich in jedem Jahr waren sie mehr oder weniger ganz knapp gescheitert. Zumindest das muss man ja Sportvorstand Jonas Beul zugutehalten, dass er es immer geschafft hat, eine Mannschaft zu stellen, die zumindest um den Aufstieg mitgespielt hat. Natürlich. Es ist nicht genug, dass dann Mannschaften wie Darmstadt, Heidenheim, Kiel, St. Pauli, Paderborn, die Liste lässt sich unendlich weiterführen, gefühlt, Jahr für Jahr dann trotzdem vor dem HSV landen. Trotzdem, wenn man auf Clubs wie Schalke oder Hertha in diesem Jahr blickt, die aus der ersten Liga abgestiegen sind, die auch zu den stärksten, nominell stärksten Kadern der zweiten Liga gehören, die hatten ganz andere Probleme in dieser Saison. So schlimm erging es dem HSV bisher noch nicht.
Ja, aber du willst mir jetzt nicht verkaufen als Erfolg, also nochmal ein bisschen in deine Richtung gepiekst, dass sie immer um den Aufstieg zumindest mitspielen. Das ist doch kein Erfolg, oder?
Nein, das sage ich auch nicht, dass das ein Erfolg ist. Das ist trotzdem zu wenig, wenn es am Ende nicht geschafft wird. Zumindest, also ganz besonders, wenn man das jedes Jahr als Ziel ausgibt. Trotzdem kann es immer wieder sein und die Erfahrung zeigt, dass die zweite Liga Jahr für Jahr immer 1-2 Teams hat, mit denen keiner so richtig oder nur ein bisschen rechnet, die sich dann in so eine Art rausspielen, die vielleicht 2-3 richtige Transfers tätigen. Und das reicht oftmals schon, denn mit so einem Flow ohne Druck an anderen Standorten ist ein 3. und 4. Platz ein großer Erfolg in Hamburg, also zumindest beim HSV ist es kein Erfolg.
Wer ist denn am Ende, naja, meistens geht's ja darum, irgendeiner muss ja dran glauben, wenn es nicht läuft. Wer ist denn der Schuldige deiner Meinung nach? Ist das eine einzige Person oder sind das mehrere? Ist das eine unglückliche Konstellation?
Ja, also diese Schuldfrage, die wird natürlich immer gerne gestellt. Ich finde Schuld so ein großes Wort, aber natürlich muss man Verantwortliche für die Situation finden. Das ist im Grunde, kann man da niemanden herausheben, nur kann man, ist es bei Fußballclubs generell schwierig, eine ganze Mannschaft zu entlassen. Und der Verantwortliche, wie sich es ja auch so nennt, ist Sportvorstand Jonas Bold und Trainer Steffen Baumgart, wobei Steffen Baumgart ja erst vor 8 Spielen von Tim Walter und dann dem Interimstrainer Berlin Polzin übernommen hat. Also um die Person, um die es sich momentan dreht, ist Jonas Bold und da muss der Aufsichtsrat jetzt eine Lösung finden bzw. entscheiden, ob und wie man, falls man es will, im Sommer mit ihm weitermacht oder sich anderweitig umguckt.
Und für alle, die sich da nicht so hundertprozentig mit den Zusammenhängen vielleicht auskennen, können wir das nochmal aufdröseln, was da, ich sag mal, über Weihnachten in der Winterpause das Thema war. Da hat ja der Aufsichtsrat, wenn ich mich richtig erinnere, schon zu erkennen gegeben gegenüber Jonas Bold. Also wir wären dafür, den Trainer zu wechseln. Und Bold hat das damals halt nicht gemacht, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt. Könnte ihm das um die Ohren fliegen?
Ja, ich glaube schon, dass ihm das um die Ohren fliegen könnte zumindest. Also meine persönliche Meinung ist, dass er jetzt bei einem erneuten Nichtaufstieg ja nicht mehr tragbar wäre. Trotzdem, wie gesagt, die Entscheidung liegt jetzt beim Aufsichtsrat und der besteht nun mal aus 6 Personen, die zwar im finanziellen und wirtschaftlichen Bereich große Expertise haben. Im sportlichen Bereich fehlt mir da so ein bisschen die Expertise und der Aufsichtsrat wäre im gleichen Zuge ja auch gefordert, einen adäquaten Nachfolger für Jonas Bold zu finden und zu installieren. Und da, abgesehen von irgendwelchen Spekulationen, die natürlich jetzt schon im Raum stehen, hört man da noch nicht so viel, was da vielleicht auch ein Plan B wäre. Den muss der Aufsichtsrat vorbereiten, das ist die ganz normale Aufgabe. Selbst wenn man sich erstmal dazu entscheidet, mit Jonas Bold weiterzumachen, das ist ein ganz normaler Vorgang. Das heißt auch nicht, dass man hinter dem Rücken von irgendwem spricht. Das passiert auch im sportlichen Bereich. Es gibt immer eine Art Schattenkader, nennt sich das, wenn der und der Spieler verkauft wird, sich verletzt längerfristig oder sonst was ist, dann hat man zumindest in der Theorie immer Spieler im Kopf, über die man nachdenkt, die man kontaktieren könnte, die sich schon, die in das Konzept passen würden. Und das muss man eben auch auf dieser Ebene der sportlichen Leitung tun.
Es gibt ja noch ein paar Spiele. Also es ist ja, wie du gesagt hast, noch eine Restchance da. Lass uns doch einmal auf das Wochenende vorausblicken. Heute Abend spielt Pauli, da braucht der HSV ja eigentlich gar nicht mehr hinzugucken. Und der HSV spielt morgen, ist das korrekt?
Genau, also der HSV tritt jetzt an diesem Sonntag bei Eintracht Braunschweig an. Das ist ein Spiel, was sie gewinnen werden müssen und ich glaube auch gewinnen werden. Trotzdem wird es am Ende nichts mehr bringen, weil...
Bist du brutal.
Nein, man muss ja einfach sagen, der HSV muss jetzt 4 Spiele in Folge gewinnen, um überhaupt noch rein theoretisch, Düsseldorf müsste 2-mal verlieren und mindestens 1-mal unentschieden spielen in verbleibenden 4 Spielen, um überhaupt da noch ein Wörtchen mitzureden um den Relegationsplatz. Und zuletzt 4 Spiele in Folge gewonnen, das war im vergangenen Jahr beim HSV. Und Fortuna Düsseldorf befindet sich zurzeit so gut in Form, die haben zuletzt 22 Punkte geholt, in derselben Zeit hat der HSV 11 Punkte geholt. Das sind einfach die Fakten und ich weiß, rund um den HSV wird gerne geträumt und das ist ja auch okay, aber trotzdem denke ich, dass es realistischerweise nicht mehr möglich ist, in diesem Jahr aufzusteigen.
Irgendwie hat dieses Interview kein Happy End. Falls die HSV-Fans das alles ganz anders sehen, die Beschwerdemail einfach abschicken an moinhamburg@abendblatt.de. Und danke an Abendblatt-Sportreporter Maximilian Bronner. Das Danke gilt natürlich auch für alle anderen Kollegen, die täglich an diesem Podcast mitarbeiten. So, nach Episode 143 stehen schon mal alle Signale auf volle Fahrt ins Wochenende. Und an dieser Stelle der Hinweis, Bäcker am Morgen gibt es auch am Samstag und am Sonntag. Morgen haben wir unter anderem Folgendes drin, der Job eines Kritikers. Warum wird man Kritiker? Und von wem bekommt man mal auf die Nase, also sprichwörtlich natürlich nur, wenn der Verriss für Ärger beim Betroffenen sorgt? Da fällt zum Beispiel der Name Woody Allen. Kollegen vom Abendblatt sind am Start und auch vom NDR. Bis morgen und bye bye.
Der Hamburg Nachrichtenüberblick bei Bäcker am Morgen.
Ich bin Holger Dilk. Guten Morgen. Rund 1000 Mal haben die sogenannten Sozialraumläufer am Hauptbahnhof Obdachlose und Drogenkranke unterstützt. Rund 7 Wochen nach Start des Projekts hat die Sozialbehörde ein erstes Fazit gezogen. Das Projekt soll nicht nur den Menschen dort helfen, sondern gleichzeitig für mehr Sicherheit und Ordnung am Hauptbahnhof sorgen. In Hamburg stehen am Wochenende wieder einige große Veranstaltungen an. Am Sonntag steigt der Haspa-Marathon. Kleinere Sportevents, dazu gibt es bereits morgen. Zahlreiche Straßen sind deswegen gesperrt. Morgen hat die islamistische Szene am Steindamm eine Demo angemeldet und heute Abend bereits das Hochrisikospiel. Der FC St. Pauli empfängt Hansa Rostock. Es wird ein Hochsicherheitsspiel, aber allen voran auch sportlich wichtig. Der FC St. Pauli empfängt am Abend Hansa Rostock. St. Pauli kann mit einem Sieg den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg gehen. Vergangene Saison hatten Hansa-Anhänger randaliert. Deswegen wurden für heute die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.